Liebe hörbegeisterte Menschen, es ist soweit. Alles dreht sich. Wir starten mit der zweiten Staffel des Audioversum-Podcasts. Es geht ums Thema Vinyl. Wir sprechen über die Faszination Schallplatte. Sie haben es vielleicht bemerkt, wir nehmen uns ein Thema vor und widmen ihm ein paar Episoden. Das war schon in der ersten Staffel so, wo wir Field Recordings von Soundkünstlern präsentiert haben. Als zweites großes Thema hat sich das Medium Schallplatte angeboten. Erstens, weil zeitgleich im Audioversum eine Ausstellung mit dem Schwerpunkt Vinylcovers gezeigt wird. Und zweitens, weil man anhand der Schallplatte sehr gut deutlich machen kann, wo die Musik aufhört und das Tauschmaterial beginnt. Handeln, tauschen, Werte, Orte. Als Experten in all diesen Belangen habe ich mir Albrecht Dornauer zur Seite geholt. Albrecht sammelt, forscht und handelt seit Jahren mit Schallplatten überall auf der Welt. Seine Reisen haben ihn in die entlegensten Rillen gebracht. Bevor wir mit der Episode 1 starten, haben wir noch etwas anderes vorbereitet. Wir wollen in dieser Episode tief in die Faszination Schallplatte eintauchen. Und ich habe dafür mit 4 Menschen gesprochen. Sie alle verbindet etwas mit dem Medium, aber in ganz unterschiedlicher Weise. Mein Name ist Peter Kollreider. Wir haben da einmal den Turntable-Artist Dieter Kovacic, a.k.a. Dieb 13, der mit Platten Musik macht. Dann die Musikerin Sigrid Horn, die ihre Musik am liebsten auf Vinyl veröffentlicht. Und Patrick Pulsinger, der Platten nicht nur auflegt, sondern sie auch produziert. Und schließlich Anton Oppolzer, der sie sammelt und hört. Unsere Reise beginnt ungewöhnlich. Jeder kennt die Schallplatte als Wiedergabemedium. Dass sie selber als Instrument verwendet werden kann, ist weniger bekannt. Dieter Kovacic widmet sich dem Material schon seit langem.
Der Plattenspieler ist mein Instrument und die Schallplatte ist meine Tonquelle. Ich schneide meine Schallplatten auch selbst. Also ich habe eine Plattenschneidemaschine und mache da Einzelstücke, die ich dann zum Spielen verwende.
Warum arbeitest du mit dem Medium musikalisch?
Weil es einen sehr griffigen, um nicht zu sagen poppigen Sound hat. Man erkennt es immer als Schallplatte nicht nur durch das Knistern und Knacksen, sondern auch durch die fehlenden Höhen und diese gewisse Bauchigkeit im Sound. Das ist das eine. Und dann ist die Schallplatte auch ein sehr hübsch anzusehendes Bühnenutensil sozusagen. Also ich finde rein optisch eine Performance mit Schallplatten interessanter oder spannender als mit einem Sampler oder einem Laptop oder so, wo man nicht als Publikum nicht nachvollziehen kann, wo der Sound genau entsteht und was jetzt genau passiert. Deswegen ist sozusagen die physische Repräsentanz dessen, was man hört, ist bei der Schallplatte deutlich direkter und leichter zu erkennen.
Wie kann man sich das vorstellen? Wie gehst du damit auf der Bühne um?
Ich spiele den Schallplattenspieler selbst als Instrument und das Mischpult, das dazugehört, als Instrument. Ich habe im Normalfall 3 Plattenspieler, sprich 3 Tonquellen und auch noch einen Computer als Effektgerät dazu. Und was ich mache, ist das Zueinander in Beziehung setzen von Sounds, sage ich gern. Da gibt es verschiedenste Methoden, unter anderem auch die physische Manipulation der Schallplatte selbst, was eben durch zerschneiden, zerkratzen, überkleben, mechanisch und chemisch behandeln, was auch immer passieren kann. Das ist aber gar nicht unbedingt die einzige Methode, die ich verwende. Also sehr viel geht es bei mir auch dann um das Equalizing, sprich nur einzelne Frequenzbereiche rausnehmen aus dem, was auf der Platte drauf ist und damit weiterarbeiten. Durch die mechanische Manipulation kann ich kann auch einfach schneller drehen oder die Platte eiern lassen oder solche Dinge. Der Plattenspieler ist immer der Ausgangssound und es ist auch die Platte immer als solche noch, also man hört immer, dass es sich um Schallplatten handelt, aber das ist nicht unbedingt eine originalgetreue Wiedergabe.
Ich höre da heraus, dass du einen ziemlich geraden Zugang zum Medium hast. Wie geht's dir mit der Huldigung des Vinyls und dass man daraus einen Fetisch macht?
Es gibt ja Leute, die bauen um ihren Schallplattenspieler und ihre Schallplattensammlung herum ihr Haus. Also da wird irgendwie wirklich bei der Hausplanung schon der Sockel für den Plattenspieler und die Elektrizität muss stimmen und der Raum muss sowieso stimmen und da kommt das hin und da kommt dort hin und die Lautsprecher sind auch wichtig und so. Also dieser Fetisch liegt mir nicht und ich behandle meine Platten auch nicht gut genug, als dass ein Vinylsammler das gutieren würde.
Ich habe den Dieter, a.k.a. Deep 13, schon live gesehen und ihm auf die Finger geschaut. Es ist unglaublich interessant, wie er mit den Scheiben und Rillen umgeht und damit Musik macht, wie er sie klebt, schneidet und sonst wie bearbeitet. Sigrid Horn würde wahrscheinlich weinen, wenn man ihre Platten so behandelt. Für die Musikerin ist es ein Privileg, die eigene Musik in Vinyl geritzt zu hören.
Ich glaube, es hat sicher auch damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin, dass das für mich immer was total Cooles war, wenn ich ins Atelier von meinem Papa gegangen bin und der dort mit einfach Schallplatten gehört hat, klassische Musik. Ich habe immer irgendwie das Gefühl gehabt, das ist was Besonderes. Wenn man sich Platten auflegt, dann ist das was Besonderes. Die hört man nicht nebenbei, sondern dann ist es ein bewusstes Musikkonsumieren. Und so ist es für mich immer noch, dass ich einfach, wenn ich mal bewusster Musik anhören mag, dann lege ich es mir auf. Und dann zelebriere ich das dann auch gerne. Da mache ich nichts anderes dann. Wenn ich irgendwas anderes daneben mache, dann höre ich es halt am Handy und über einen Bluetooth-Lautsprecher.
Was macht für dich den Unterschied aus? Kannst du einen speziellen Aspekt benennen?
Es ist so einfach nachvollziehbar. Du siehst tatsächlich, wie da die Musik aufgezeichnet ist. Wenn man das am Handy hört oder eben, wie es halt jetzt die meisten Leute machen, dann hat das so was Abstraktes. Da hat man schon viel vergessen, was das eigentlich ist und wo das herkommt. Und irgendwie ist es ein bisschen noch direkter. Ich glaube, das fasziniert mich. Weil dann kann ich es einfach leichter verstehen. Das mit den Rillen ist für mich irgendwie logischer als wie ein MP3.
Manchmal ist es tragisch und amüsant zugleich, was so ein inniges Verhältnis zwischen Menschen und Dingen für Folgen haben kann. Vor allem, wenn man es wieder auflösen muss.
Ich habe mit einem sehr lieben Menschen zusammengewohnt und eine Beziehung geführt und wir haben gemeinsam dann eine sehr ausführliche Plattensammlung gehabt. Und die Trennung und das Auseinanderziehen war alles nicht so schlimm, aber was richtig hart war, war dann die Platten auseinandersortieren. Und habe ich gedacht, okay, Liebe vergeht, aber Vinyl besteht.
Ist die Musik einmal auf Platte gepresst, kann es passieren, dass sie in die Hände von Patrick Pulsinger kommt. Patrick ist nicht nur Musikproduzent, sondern seit vielen Jahren als DJ im Nachtleben bekannt.
Das Medium Schallplatte ist für mich natürlich das Medium meiner Kindheit, gemeinsam mit der Kassette, weil ich sozusagen in den 70er Jahren Geborener natürlich mit der Plattensammlung meiner Eltern aufgewachsen bin. Und natürlich auch die ganze Entwicklung des DJing, Scratching, überhaupt das Manipulieren von Schallplatten im Hip-Hop, aber auch in der Kunstmusik, ist halt das, womit ich als erstes in Berührung gekommen bin. Und die Schallplatte hat mittlerweile die CD überlebt und das ist natürlich irgendwie auch ein schönes Gefühl, finde ich.
Ich habe ihn gefragt, was er vom Hype um Vinyl hält. Seine Antwort macht deutlich, wie tief in die Gesellschaft dieses Thema reichen kann.
Schallplatten brauchen ganz blöd gesagt auch Platz. Das bedeutet, um eine Schallplattensammlung auch aufzubauen, braucht man einerseits natürlich Geld, weil Schallplatten doch eher teuer sind und natürlich dann im Vergleich zu CDs, aber natürlich auch zu digitalen Medien halt einfach auch Platz brauchen. Das heißt, eine ausgedehnte, gute Plattensammlung setzt Platz voraus, setzt natürlich auch eine gewisse Muße und Zeit voraus, sich damit auseinanderzusetzen. Es setzt einen guten Plattenspieler voraus. Das bedeutet, da geht es natürlich nicht alleine nur ums Musikkonsumieren, sondern es geht ums Musikhören. Und da ist natürlich ein gewisser elitärer Anspruch natürlich einfach auch oftmals nicht weit, weil es eben einfach nicht mehr einfach nur das Gebrauchsmedium Nummer eins ist. Früher musste man sich eine Platte kaufen, um Musik abspielen zu können. Heute ist es ein Hobby.
Patrick, so jung er im Herzen ist, er legt schon so lange auf, dass er die ganze digitale Entwicklung von Anfang an miterlebt hat. Das Auflegen von Musik hat sich in diesem Zeitrahmen immer wieder gewandelt.
Ich habe früher natürlich mit Vinyl aufgelegt, weil es die einzige Möglichkeit war, überhaupt aufzulegen. Es gab natürlich exotische Sachen wie Leute, die mit Tapes aufgelegt haben oder mit Viertelzoll Bandmaschinen. Das gab ja sozusagen jeden Auswuchs, aber natürlich in der Zeit, wie ich angefangen habe aufzulegen, in der Anfangszeit auch der elektronischen Musik, des Techno, der Clubmusik und so weiter. Da ging es halt wirklich darum, dass die Nummern so gut wie möglich im Club klingen. Und da war natürlich die Schallplatte schon eigentlich ein sehr gutes Medium, weil es ein sehr dynamisches Medium ist, weil es vom Handling her sehr angenehm ist. Man hat noch dazu die Möglichkeit, Platten an den Covern und am Innenaufdruck relativ schnell zu lokalisieren in seiner Plattentasche. Also das heißt, für den klassischen DJ ist es eigentlich ein sehr gutes Medium. Das Einzige, was nicht so toll dran ist, ist das Rumschleppen. Also 50 Platten mal irgendwie durch die Gegend zu schleppen, ist natürlich schwer einfach. Es ist eine schwere Tasche, es ist ein schwerer Koffer, den man mitschleppt. Aber man muss sich überlegen, dass man die Musikauswahl, die man trifft, wenn man das Haus verlässt, um auf einen Gig zu gehen, natürlich auch ein bisschen genauer treffen muss. Denn die Platten müssen halt auch das Repertoire hergeben, das ich an dem Abend gerne zur Verfügung haben möchte.
Ist es dir schon passiert, dass dir die Platten ausgegangen sind?
Sicher, klar. Also mir sind alle Varianten schon passiert. Mir ist schon passiert, dass ich angerückt bin mit einer Plattenkiste und dann habe ich vielleicht irgendwie nur ein Drittel von dem aufgelegt, weil einfach der Rest unpassend war oder ich das irgendwie falsch eingeschätzt habe, was da jetzt für ein Sound gefragt ist und ich dann irgendwie mich mit 15 Platten über 2 Stunden auflegen gerettet habe. Auch das funktioniert. Auf der anderen Seite ist auch so, manchmal spielt man dann einfach länger, dann spielt man schon irgendwelche B-Seiten, die man sonst irgendwie kaum gespielt hat. Dann laufen einem wirklich die Platten aus. Oder man denkt sich, ach, jetzt spiele ich das Ding nochmal. Habe ich vor 3 Stunden das letzte Mal gespielt oder habe ich am Anfang gespielt, wie noch gar niemand da war. Das heißt, klar, ich meine, jede Variante gibt's.
Und wie ist es dann, wenn du digital auflegst?
Ich habe nie sehr gerne von der CD gespielt, weil die CD war für mich immer so ein Substitut dann für eine kleinere Platte. Das fand ich irgendwie doof. Also seitdem man das sehr, sehr gut also virtuell am Stick zusammenstellen kann, finde ich es eigentlich recht interessant. Und noch dazu natürlich, digitales DJing bringt natürlich noch dazu Möglichkeiten mit sich, die natürlich das Vinyl so einfach nicht hatte. Und wenn man sich diese neuen Möglichkeiten eigen macht, dann öffnet das einfach neue Horizonte. Und ich finde, Leute, die dem Vinyl oder dem reinen Vinyl-Only-DJing nachweinen, kann ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz nachvollziehen.
Du hast es vorher erwähnt, die Schallplatte ist ein dynamisches Medium. Was meinst du damit genau?
Der Ton wird irgendwann mal von einer Nadel oder einem Diamanten in dem Fall in eine Rille eingearbeitet. Dieser Umstand bringt natürlich gewisse Restriktionen mit sich, soundmäßig. Das bedeutet, der Frequenzumfang ist jetzt nicht ganz so hoch, wie man das vielleicht beim Digitalen machen kann. Das heißt, extrem tiefe Frequenzen, ich würde mal jetzt sagen, so unter 40 Hertz, da wird es irgendwie dann schon schwierig, dass die Platte das einfach darstellt. Genauso schaut es oben aus, im oberen Frequenzbereich, weil einfach dann Frequenzen mit 16 Kilohertz nicht mehr dargestellt werden können von dem Medium. Es muss ja dann im Endeffekt von einer handelsüblichen Nadel auch abtastbar sein. Das heißt, man hat natürlich eine gewisse Einschränkung. Auf der anderen Seite ist die Dynamik, die man darstellen kann, sehr angenehm, es ist sehr warm. Die Aufmerksamkeit liegt bei einem Vinylmaster sicher mehr auf der Dynamik und auf der Klangqualität und beim digitalen Mastering für einen File sicher auch ein bisschen mehr auf der Lautstärke, weil sich da natürlich die Tracks in irgendwelchen Playlists unsortiert behaupten müssen, die natürlich teilweise extrem auf schnelle Wiedererkennbarkeit und auf Lautstärke ausgerichtet sind. Das heißt, eine Platte in sich bringt mal ganz andere Herausforderungen an das aufgenommene Material mit sich.
Gibt es Besonderheiten, die nur mit Vinyl möglich sind? Was ist dir in deiner Karriere schon untergekommen?
Zum Beispiel Anfang der 90er Jahre kamen ja sehr, sehr viele Technoplatten aus den Vereinigten Staaten. Und es gab drei Entwicklungen einfach, die mich total beeindruckt haben. Das war nämlich, dass man die Vinylplatte quasi auch als Kunstgegenstand mitverwendet. Also, dass da nicht einfach nur die Musik drauf gepresst ist, sondern dass zum Beispiel auf die Platte auch Text eingraviert wird, teilweise auf der B-Seite auch zum Beispiel komplette Bilder eingekratzt worden sind, also Messages einfach drauf waren. Es gab die Möglichkeit, Platten von innen nach außen zu schneiden. Das bedeutet, man setzt die Plattennadel innen an und sie bewegt sich nach außen. Das hat den Effekt, dass ja die Dynamik auf einer Schallplatte von außen nach innen immer weiter abnimmt. Das heißt, ich habe außen eigentlich die größtmögliche Dynamik und Lautstärke und damit auch die größtmögliche Soundqualität. Und umso weiter die Platte nach innen fortschreitet, umso schlechter wird eigentlich die Soundqualität. Und wenn ich jetzt eine Platte von innen nach außen schneide, dann kann ich sozusagen dort im Song, wo sich eigentlich vom Arrangement her, das ist meistens eher in der Mitte und zum Ende vom Song, mehr Elemente aufbauen, kann ich sozusagen die Dynamik von innen nach außen mitnehmen. Das heißt, ich beginne innen relativ minimalistisch mit sozusagen schlechterer Dynamik und habe dann quasi im Laufe der Platte einen Dynamikgewinn nach außen zu.
Wie üblich war das?
Das war nicht sehr üblich, aber es haben einige doch gemacht und haben dann gesagt, okay, die ersten 2-3 Minuten spielt sich bei der Nummer eh nicht viel ab. Das ist ja oft bei Techno so gewesen, dass da am Anfang mal Drums oder ein bisschen Bassdrum oder irgendwelches Gefutzel war. Und wenn die Sache dann sozusagen dann dichter wird und das Arrangement mehr Dynamikumfang braucht, dann sind wir einfach eher in dem Bereich, wo die Platte gut klingt. Das war zum Beispiel so eine überraschende Sache, die ich vom Vinyl vorher nicht kannte. Zum Beispiel, dass man auch die Möglichkeit hat, endlos Rillen zu schneiden. Das heißt, man schneidet quasi einen ganzen Takt einmal rundherum und landet dann vorne wieder sozusagen beim Anfang und kann damit auch im Takt Loops schneiden. Und das war beim Auflegen natürlich, wenn der Loop schön sauber geschnitten war und in sich gut funktioniert hat, natürlich genial, weil du konntest, wenn du mit 3 Plattenspielern aufgelegt hast, einfach so sozusagen einen Loop mitlaufen lassen.
Die runde Scheibe als Loop-Instrument, Klangqualität, die von außen nach innen abnimmt, eingeschriebene Kunstwerke ins Vinyl. Hier merkt man, wie das Medium den Umgang mit den Klängen beeinflussen kann. Als Sammler und Hörer bekommt man meist nicht viel davon mit. Da geht es um andere Aspekte. Wir sind jetzt den Weg gegangen von Dieter Kovacic, der mit Platten musiziert, zu Sigrid Horn, die auf Platten veröffentlicht, hin zu Patrick Pulsinger, der sie auflegt. Jetzt muss sie noch jemand hören. Für diesen Teil habe ich mit Anton Obholzer gesprochen. Er sammelt schon seit Jahren Schallplatten. Begonnen hat er damit schon in seiner Jugend, zusammen mit seinem Bruder.
Das war damals natürlich ein relativ ein teures Hobby, weil ja damals die Schallplatten, die Langspielplatten von 100 Schilling aufwärts gekostet haben und wir uns das eigentlich nicht so geleistet haben.
Diese 100 Schilling, wie viel Euro wären das heute? Welchen Wert hätten sie heute?
Ja, das wären heutzutage sicher 50 Euro sicher, umgerechnet. Ja, also jedenfalls damals war es wirklich viel Geld. Und wir haben uns dort auch am Anfang eine Stereoanlage gekauft, ja, mit unseren Ferialarbeiten.
Wie seid ihr dann zum Sammeln gekommen? Wie habt ihr das gemacht? Wie hat es begonnen?
Ich kann mich erinnern, eine Schallplatte war zum Beispiel die Hendrix, die Access Boulders Love, die Ende der 60er Jahre rausgekommen ist, wo dann so tolle Covers waren. Ja, also da ist so ein aufklappbares Cover gewesen mit der Experience, mit den 3 Gesichtern. Und wir haben dann angefangen, also so Plakate zu machen, die wir gebaust haben. Und diese Plakate haben wir vervielfältigt und dann gegen Schallplatten getauscht. Und das war also eigentlich der Startpunkt, wie wir also zu den Schallplatten gekommen sind. Ja. Und dann in weiterer Folge während des Studiums, es war ja so, bin ich dann eher auf Jazzmusik gekommen in der Sammeln, beim Sammeln. Und das war ja gerade in Innsbruck nicht ganz so einfach, an gute Schallplatten im Jazzsektor zu kommen, weil eben das Angebot in den normalen Schallplattenläden sehr gering war. Dafür hat es den Vorteil gehabt, dass manchmal immer wieder Abverkaufplatten von englischen Jazzgruppen und so weiter zu finden waren. Und so hat das Ganze angefangen.
Um es in die Sammlung von Anton Obholzer zu schaffen, muss ihn in erster Linie die Musik und die Klangqualität überzeugen. Aber es gibt noch andere Aspekte, die ihn dabei begeistern.
Ich habe zum Beispiel größere Plattensammlungen auch aus der USA bestellt, ja, wo dann zum Beispiel 50er Fitzgerald-Platten gekommen sind von irgendeiner Radioanstalt, die ihren Fundus abverkauft haben. Und da kriegt man natürlich Platten, und wenn man die schon anschaut, vom Cover her, ja, das sind oft Boxen mit Inlets, die also so künstlerische, richtige Kunstbilder sind, ja. Und das ist allein schon einmal eine Faszination. Dann die nächste Faszination ist die Spannung, wenn man diese Platte auspackt und einmal die Qualität der Platte anschaut. Wie schaut denn die eigentlich aus, was ich da zusammen gekauft habe? Ja, wenn man sie also nicht direkt mit Händen, sondern über den Postweg kriegt, dann hat man natürlich immer das Risiko, dass sie von der Qualität nicht gar so gut sind. Ja. Da habe ich eine Plattenwaschanlage, wo man dann die Platten wieder ein bisschen hochrüsten kann, aber nicht immer ganz. Ja, ja, und dann das Dritte ist natürlich, wie die Musik klingt. Ja, das ist also auch etwas, was wirklich toll ist. Das einzige Problem dran ist, dass man natürlich von der Ausrüstung her, sprich Plattenspieler und Stereoanlage, natürlich ein gewisses Niveau haben muss. Ja, also damit also diese ganze Sache auch rüberkommt. Ja.
Im Laufe der Zeit ist die ganze Familie eingestiegen und hat begonnen zu sammeln, die Söhne, die Töchter und die Schwiegerkinder. Zuerst aber war einmal Pause angesagt.
Wie meine drei Kinder klein waren, ja, da habe ich die ganzen Schallplatten auf der Höhe in die Schränke hingeräumt, wo keins mehr hinkommt. Ja. Und dann war natürlich auch das Anhören minimiert, aber das hat sich dann natürlich wieder, sobald die größer waren, ist man wieder voll dabei. Ja.
Und natürlich habe ich ihn auch gefragt, was ihn am Klang von Schallplatten so fasziniert.
Bei der Schallplatte, da kommen ganz andere Details daher. Ja? Also man hört einfach mehr. Das ist, die ganze Musik wird irgendwie luftiger und detailreicher. Also es geht mehr Richtung Live-Konzert, sage ich einmal. Ja? Und das ist eigentlich das, was einen besonders interessiert.
Wie sich das Sammeln im wahrsten Sinne des Wortes auszahlen kann, erzählt uns Herr Obholzer auch noch.
Ich bin ja dann gern auf so Schallplattenmessen gegangen, wo also gebrauchte Schallplatten verkauft werden. Aber bei einer Schallplatte war einmal so, da sieht man, wo die Leute das Geld verstecken. Da habe ich die Schallplatte aufgebracht und dann waren da so 1000 Schilling drinnen. Und da hat einer wahrscheinlich das Zeug gut versteckt als eiserne Reserve, aber er hat es anscheinend nicht mehr ausnützen können. Ja. Aber dazu ist ja nicht da die Schallplatte, aber es ist ein gutes Versteck auch. Ja.
Das ist auch eine Möglichkeit, seine Finanzen zu planen. Je nach Genre oder Musiker, wo man das Geld hineingibt, weiß man dann auch, wie man es wieder ausgibt.
Genau. Ja. Also das ist, wenn da ein Einbrecher kommt, der muss eine Zeit lang suchen, wenn man genügend Schallplatten hat, sage ich einmal.
Liebe Hörer, das war's mit unserer Übergangsfolge in die neue Staffel. Mit der nächsten Episode starten wir zusammen mit Albrecht Dornauer unsere Weltreise zum Thema Vinyl. Es geht ums Tauschen und Handeln, um Werte und Zusammenhänge. Alles dreht sich. Ich freue mich, wenn Sie zuhören. Audioversum.